Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die internationale Gemeinschaft will der Flüchtlingskatastrophe, die der syrische Bürgerkrieg mit sich bringt, entgegensteuern. Auf einer Konferenz, zu der Außenminister Steinmeier nach Berlin eingeladen hatte, wurde heute mehr Hilfe zugesagt. Besondere Aufmerksamkeit gilt den Nachbarländern Syriens, die inzwischen viele hunderttausend Menschen aufgenommen haben und die unter dieser Last zusammenzubrechen drohen. Deutschland will diese Staaten in den kommenden 3 Jahren mit 500 Millionen Euro unterstützen.
Ein Flüchtlingslager bei Azal im Libanon. Auf engem Raum leben 3-mal so viele syrische Flüchtlinge wie Einheimische. Die Spannungen nehmen zu. Syriens direkte Nachbarn haben 3 Millionen Bürgerkriegsflüchtlinge aufgenommen. Sie geraten nun an ihre Grenzen. Ein dramatischer Appell des libanesischen Premiers zu Beginn der Syrien-Konferenz. Wir haben viele Flüchtlinge aufgenommen. Wir geben ihnen, was sie brauchen. Wir wollen ihnen weiterhelfen. Aber nun brauchen wir unbedingt Selbsthilfe. Wir brauchen die Unterstützung der Weltgemeinschaft. Rund 619.000 syrische Flüchtlinge sind in Jordanien untergekommen. In der Türkei leben 1.066.000. Die meisten Flüchtlinge aber sind im Libanon, 1.134.000. Diese Nachbarstaaten sollen nun langfristig unterstützt werden, damit sie in die Wasserversorgung, in Krankenhäuser und Schulen investieren können. Dafür und für ein weiteres Flüchtlingslager stellt die Bundesregierung weitere 640 Millionen Euro bereit. Allen ist klar, ein schnelles Ende des Flüchtlingsdramas ist nicht in Sicht.
Die Aufnahmeländer brauchen mehr Planungssicherheit, die Flüchtlinge echte Lebenschancen, auch bevor eine Rückkehr in ihrer Heimat wieder möglich ist. Aber diese Rückkehr wollen wir auch möglich machen.
Man arbeite weiterhin an einer politischen Lösung, versichert der Außenminister und wehrt sich gegen den Vorwurf, dass Deutschland zu wenig syrische Flüchtlinge aufnehme. Der UN-Flüchtlingskommissar springt ihm bei. 80.000 Menschen bekommen hier die Chance auf ein neues Leben in einem Land, das sie mit offenen Armen aufnimmt. Diesem Beispiel könnten andere Länder durchaus folgen. Und damit meint er wohl nicht nur die Europäer. Eine reine Geberkonferenz sollte das heute nicht sein. Dennoch hat Deutschland weiterhin Hilfe auf hohem Niveau auch für die Aufnehmerstaaten zugesagt. Andere wohlhabende Konferenzteilnehmer haben das nicht getan. Mehr noch, von den 3,7 Milliarden Euro bereits zugesagter Flüchtlingshilfe ist nicht einmal die Hälfte eingezahlt.
Syrische Flüchtlinge in Europa. Wer nimmt wie viele auf? Diese Frage beantworten wir ausführlich auf tagesschau.de. Tarifkonflikte wie derzeit bei der Bahn will Arbeitsministerin Nahles künftig per Gesetz eindämmen. Der Entwurf zielt darauf, konkurrierende Gewerkschaften in einem Betrieb zur Zusammenarbeit zu bewegen. In Zweifelsfällen soll die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern in der Belegschaft das Sagen bei Tarifstreitigkeiten haben. Opposition und Arbeitnehmervertreter kündigten Widerstand gegen die Pläne an.
Wenn die Lokführer streiken, ist das ärgerlich für Bahnreisende. Wenn es beim Streik aber weniger um Lohn und Arbeitszeit geht, sondern um einen Machtkampf zwischen zwei Gewerkschaften, dann ärgert das auch die Politik. Die Arbeitsministerin will sich nicht länger ärgern lassen und legt ein Gesetz zur Tarifeinheit vor, nach dem Motto, wenn zwei sich streiten, freut sich der Größere, also die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern.
Deswegen lege ich Wert auf die Feststellung, dass wir das Streikrecht in diesem Gesetz nicht einschränken und auch die Existenz kleiner Gewerkschaften nicht beschränken.
Am Beispiel Bahn bedeutet das, die GDL möchte nicht nur für die Lokführer einen Tarifvertrag aushandeln, sondern auch für die Zugbegleiter. Das hat bislang die Konkurrenzgewerkschaft EVG gemacht. Künftig verhandelt derjenige, der mehr Mitglieder in der jeweiligen Berufsgruppe hat. Im konkreten Fall würde also wohl die EVG für Zugbegleiter verhandeln, die GDL nur für Lokführer.
Ich halte das Gesetz für verheerend. Das ist ein Eingriff in das Streikrecht, völlig unangemessen für die Situation. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass das vom Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird.
Denn das Gesetz schränkt zwar nicht explizit das Streikrecht ein, aber in der Praxis haben kleine Gewerkschaften das Problem, nur wer über einen Tarifvertrag verhandelt, darf auch streiken.
Die Wirkung wird sein, dass kleinere Gewerkschaften sich nicht mehr durchsetzen können, wenn die größere Gewerkschaft das Alleinsagerecht haben. Und dann haben sie auch nicht mehr die Möglichkeit, mit einem Streik sich durchzusetzen.
Ziel des Gesetzes ist es nicht, die kleinen Spartengewerkschaften zu entmachten. Streiks von Lokführern und Piloten kann es also auch in Zukunft geben. Bloß müssen die kleinen Gewerkschaften die Mehrheit der jeweiligen Berufsgruppe vertreten, um streiken zu dürfen. Ob das schon ein Eingriff ins Streikrecht ist, kann nur das Verfassungsgericht klären.
Die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise haben auch die Lage der Kinder verschlechtert. Seit Beginn der Krise vor 6 Jahren sind laut UN-Kinderhilfswerk UNICEF in den Industrieländern weitere 2,6 Millionen Mädchen und Jungen unter die Armutsgrenze gerutscht. In vielen Ländern seien die Haushaltseinkommen gesunken, so UNICEF heute in Rom. Arme seien noch ärmer geworden. Betroffen sind vor allem auch südeuropäische Länder.
Das Armutsrisiko in den Industriestaaten wächst. Den Abwärtszug bekommen gerade Mittelstandsfamilien deutlich zu spüren. Hier in Italien kommen bei 3 Kindern für Schulessen und Bus schnell 500 Euro im Quartal zusammen. Und das bei vergleichsweise niedrigen Einkommen. In Ländern wie Estland oder Griechenland können sich laut UNICEF Familien immer seltener Fisch oder Fleisch leisten. Die Kinder, um die es hier geht, leben in Familien, also sind auch ihre Familien arm. Was uns aber mehr Sorgen bereitet, ist, dass Familien mit Kindern inzwischen ein höheres Risiko haben, in die Armut abzurutschen. Und das sollte in einem zivilisierten Land nicht passieren. Kinder der Rezession hat UNICEF den Bericht überschrieben. Italien gehört zu den Staaten, in denen sich die Kinderarmut im Vergleich zu 2008 verschlimmert hat. Die Schlusslichter sind Griechenland mit einem Plus von 17,5 und Island mit 20,4 Punkten. Gut durch die Wirtschaftskrise gekommen sind dagegen Polen und die Slowakei. In beiden Ländern ging die Kinderarmut um 7,9 bzw. 5,6 Punkte zurück. Deutschland liegt kaum verändert im Mittelfeld. UNICEF fordert die Regierungen auf, nicht auf Kosten der Kinder zu sparen. Dies habe langfristige gesellschaftliche Folgen, die nicht gut zu machen seien.
Immer mehr Bedürftige in Deutschland erhalten sogenannte Hilfe zum Lebensunterhalt. Die meisten von ihnen leben in Alten-, Pflege- oder Behindertenwohnheimen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden 2012 342.640 Menschen entsprechend unterstützt. 2013 waren es schon 370.275, eine Steigerung um 8,1%. Nach Ansicht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes zeigen die Zahlen, dass es dringend Verbesserungen bei der Pflegeversicherung geben müsse, vor allem im stationären Bereich.
Rund 2000 Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon sind heute nach Angaben der Gewerkschaft Verdi an mehreren deutschen Standorten in den Streik getreten. Sie wollen erreichen, dass Amazon Verhandlungen über einen Tarifvertrag zu den Bedingungen des Einzelhandels aufnimmt. Das Unternehmen lehnt das jedoch ab, da es sich zur Logistikbranche rechnet. Die Streikaktionen sollen auch noch morgen fortgesetzt werden. Amazon erklärte erneut, es werde keine Nachteile für Kunden geben.
Bankkunden können auch noch nach vielen Jahren zu Unrecht erhobene Kreditgebühren zurückverlangen. Der Bundesgerichtshof hat heute entschieden, dass die Ansprüche nur verjähren, wenn die Verträge vor 2004 geschlossen wurden. Geklagt hatten 2 Privatkunden. Banken müssen nun mit einer Flut von Rückforderungen rechnen.
Für die Renovierung seiner Wohnung nahm Vasilios Kurtoglu vor Jahren mehrere Kredite auf und musste dafür sogenannte Bearbeitungsgebühren bezahlen.
Wir haben bei allen 3 Banken nachgefragt, wofür denn diese Bearbeitungsgebühren sind. Und man teilte uns mit, dass es bei jeder Bank dies fällig ist. Und an diesen können wir nicht rütteln.
Seit einem halben Jahr aber ist klar, Banken dürfen für Kredite, die nicht an einen bestimmten Zweck gebunden sind, in der Regel nur Zinsen verlangen, keine Bearbeitungsentgelte. Kurtoglu wollte sein zu viel gezahltes Geld zurück, doch die Banken beriefen sich auf die 3-jährige Verjährung und wiegelten ab. Zu Unrecht entschied heute der BGH in vergleichbaren Fällen, weil die Verjährungsfrist erst 2011 begann.
Der Bundesgerichtshof hat hier eine seltene Ausnahme gemacht. Er hat gesagt, die Rechtslage zur Kreditbearbeitungsgebühr, die war so schwierig, die war so komplex, die war undurchschaubar, selbst für Experten, dass eine Klageerhebung vor 2011 unzumutbar war.
Die Kreditgebühren, die ab 2004 gezahlt wurden, müssen die Banken jetzt zurückzahlen. Auch Vasilios Kurtoglu profitiert davon.
Für die Banken ist das Urteil ein harter Schlag. Forderungen in Milliardenhöhe könnten auf die Kreditinstitute zukommen. Die Bankkunden müssen jetzt schnell tätig werden und ihre Bank zur Rückzahlung auffordern. Und wenn die nicht mitspielt, notfalls klagen. Nur bis zum Jahresende bleibt dafür noch Zeit. Dann tritt die Verjährung ein.
In der Türkei hat sich wieder ein schweres Grubenunglück ereignet. In einer Kohlemine in der Stadt Ermenek sind noch mindestens 18 Bergleute 300 Meter unter Tage eingeschlossen. Mehrere andere konnten von Helfern in Sicherheit gebracht werden. In den Schacht, in dem die Bergleute arbeiteten, war Wasser eingedrungen. Zu den Eingeschlossenen soll es keinen Kontakt geben. Erst im Mai waren in einer Mine im türkischen Soma mehr als 300 Arbeiter ums Leben gekommen. Die Geschichte der Juden in Polen ist nicht nur mit dem Holocaust verbunden, sondern auch mit einer tausendjährigen, teils blühenden Kultur der einst größten jüdischen Gemeinde der Welt. Diese Bandbreite will eine Ausstellung in Warschau zeigen, die heute eröffnet wurde. Das Museum der Geschichte der polnischen Juden steht dort, wo einst das Warschauer Ghetto war.
Mit einem Gedenken am Mahnmal für die Helden des Aufstandes im Warschauer Ghetto begannen die Präsidenten von Polen und Israel die feierliche Eröffnung des Museums. Es soll hier, wo früher das Ghetto war, die lange Geschichte der polnischen Juden erzählen, die viel mehr ist als Verfolgung und Holocaust. Für den neuen israelischen Präsidenten Rivlin ist das sein erster Staatsbesuch, ganz bewusst gewählt. Auch wenn die Juden von Polen getrennt wurden, ist es unmöglich, Polen von den Juden zu trennen, diese reiche, volle und schmerzhafte Geschichte auszuradieren. Vor etwa 1000 Jahren begann diese Geschichte, in deren Verlauf Polen zum Zentrum des weltweiten Judentums wurde, weil hier, anders als anderswo, liberale Gesetze herrschten, die Juden ein würdiges Leben ermöglichten. Bis ins Mittelalter nannten sie Polen das jüdische Paradies. All das zeigt das Museum eindrucksvoll. Es will ein Museum des Lebens sein und nicht ein Museum des Todes. Bei uns ist der Holocaust nur ein Teil der Geschichte, der im Kapitel 7 erzählt wird. Er ist räumlich gesehen zwar der größte Teil der Ausstellung, aber weder ihr Anfang noch ihr Ende. Doch der Holocaust dominiert die Ausstellung in anderer Weise. Denn er vernichtete nicht nur Menschenleben, sondern auch die materiellen Zeugnisse ihrer Geschichte. So kann die Ausstellung kaum Originale zeigen. Und auch ihr Herzstück, eine farbenfrohe Synagoge, ist ein Nachbau.
In Belgien ist heute an eine der ersten großen Schlachten des Ersten Weltkrieges in Flandern erinnert worden. Bei einer Zeremonie in Nieuwpoort würdigte Bundeskanzlerin Merkel den Willen Belgiens, sich nach dem Krieg mit Deutschland zu versöhnen. Eine weitere Gedenkfeier fand am Abend in Ypern statt. Die belgische Armee hatte Ende Oktober 1914 die Ebene um den Fluss Isère bei Nieuwpoort geflutet und so die vorrückenden deutschen Truppen aufgehalten.
Trauerfeier für Siegfried Lenz im Hamburger Michel. Der erste Bürgermeister der Hansestadt, Scholz, würdigte den Autor als zutiefst demokratischen Schriftsteller, der lehrreich erzählen konnte, ohne sich belehren zu geben. Auch Altbundeskanzler Schmidt und Literatur-Nobelpreisträger Grass nahmen Abschied von Hamburgs Ehrenbürger. Lenz, Autor bedeutender Romane wie Deutschstunde und Heimatmuseum, war Anfang des Monats im Alter von 88 Jahren gestorben.
Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2024. Das hat der Deutsche Olympische Sportbund entschieden. Im Rennen sind Berlin oder Hamburg. Welche der beiden Städte den Zuschlag erhält, soll im März nächsten Jahres bestimmt werden. Eventuell will sich der DOSB auch für die Spiele 2028 bewerben. Beim Internationalen Olympischen Komitee wurde noch keine Kandidatur für 2024 eingereicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. Oktober.
Das ruhige Hochdruckwetter mit Hochnebel und Sonnenschein dauert morgen in der Südosthälfte an. Ansonsten macht sich von Nordwesten her ein Tiefausläufer bemerkbar. In der Nacht breiten sich in der Mitte und im Süden wieder Nebel und Hochnebel aus. Während es im Osten zum Teil klar bleibt, ziehen im Nordwesten von der Nordsee her Wolken auf. Gegen morgen beginnt es in Küstennähe zu regnen. Am Tag zieht das Regenband über den Nordwesten hinweg bis in die Mitte. Sonst gibt es teils neblig trübes, teils sonniges Wetter mit dem meisten Sonnenschein im Osten und Südwesten. Der Wind weht schwach, in der Nordwesthälfte ab und zu mäßig, an den Küsten auch mal frisch. Heute Nacht Tiefstwerte von 12 Grad an der Nordsee bis minus 2 in Teilen Bayerns. Morgen bei Nebel in Niederbayern höchstens 6, mit Sonne im Markgräflerland bis zu 16 Grad. Am Donnerstag ist es im Norden zum Teil freundlich, sonst oft stark bewölkt oder neblig trüb. Mitunter fällt etwas Regen. Freitag und Samstag allgemein wieder ruhiges und meist trockenes Wetter mit einer Mischung aus Wolken, Nebel und Sonnenschein.
Thomas Roth meldet sich in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels um 21.20 Uhr mit diesen Tagesthemen. Hilferuf, Syriens Nachbarländer schlagen Alarm und Internetsteuer. Ungarns Bürgerbewegung geht auf die Straße. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.